SRF 4 News Medientalk.
Der Medientalk, heute zum Thema Lehrjahre im Journalismus. Wir beschäftigen uns mit der journalistischen Ausbildung und stellen dabei unter anderem auch die Frage, gibt es genug Journalistinnen? Das Thema Ausbildung hat einen aktuellen Hintergrund. Nach 25 Jahren am MATS, an der Schweizer Journalistenschule in Luzern, tritt Silvia Egli von Matt als Direktorin zurück. Sie hat die Journalistenausbildung in den vergangenen Jahren, ja Jahrzehnten, entscheidend mitgeprägt und ist darum heute einer der Gäste im Medientalk. Ihr gegenüber sitzt Vinzenz Wieser, ist Professor am IAM, am Institut für angewandte Medienwissenschaft der Zürcher Fachhochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur. Am Mikrofon ist Salvador Attersoy. Silvia Egli von Matt, Sie waren einst Journalistin beim Tagesanzeiger. Seit einem Vierteljahrhundert nun sind Sie am Matz tätig, 15 Jahre davon als Direktorin. Warum ist denn gerade jetzt Zeit für einen Stabwechsel?
Es waren 25 sehr lehrreiche, sehr spannende Jahre. Es waren Jahre, in denen sehr viele junge Menschen ein- und ausgegangen sind, auch sehr viele ältere. Gewisse Wiederholungen habe ich jetzt gespürt, gewisse Fragen, die ich denke, die könnten auch anders beantwortet werden, haben sich in den letzten Jahren gestellt. Wir sind in einem Generationenwechsel generell. Mein Stellvertreter, der von Anfang an seit 84 am Matz war, ist in Pension gegangen. Ein älterer Studienleiter ist in Pension gegangen. Jetzt mache auch ich Platz für jemanden Neuen, der die Ausbildung vielleicht neu beurteilt, der neue Fragen stellt oder sie zumindest anders beantwortet.
Aber in Pension gehen Sie nicht?
In Pension gehe ich nicht. Die Journalistenausbildung wird mich weiter beschäftigen. Die Medienpolitik wird mich hoffentlich weiter beschäftigen. Und auch die Stelle als Ombudsfrau von Schweizer Rat, die stellvertretende Ombudsfrau, die werde ich gerne beibehalten.
Damit sind Sie auch noch quasi Herrin über den Medientalk, sehe ich das richtig?
So ist es.
Vinzenz Wies, als Silvia Egli von Matt beim Matz angefangen hat, da waren Sie noch Radiojournalist. Bei Radio 32 in Solothurn war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann. Wussten Sie da schon, dass es so etwas gibt wie eine Journalistenausbildung?
Ja, selbstverständlich. Ich war engagierter Radiojournalist und ich habe auch dafür gekämpft, dass ich einzelne Kurse besuchen durfte. Das war relativ schwierig. Ich musste dieselbe bezahlen, auch die Zeit, die ich damals investiert habe. Ich glaube, es hat für 2-3 Kurse gereicht, muss ich sagen. So einzelne Kurse von 3-4 Tagen. Das habe ich unheimlich genossen. Damals kam noch der alte Direktor zu Beginn der Veranstaltungen in den Kursraum hinein und hat einen begrüßt, der Peter Schulz. Da hat man sich so als junger Radiojournalist schon ein bisschen geschmeichelt gefühlt.
Silvia Egli von Matt, wenn Sie jetzt über die letzten 25 Jahre zurückblicken, es gibt sicher wahnsinnig viel, was sich verändert hat. Wenn Sie jetzt 2 Dinge nennen müssten, was waren die extremsten Veränderungen?
Ich denke, die größte Veränderung ist, dass heute, dass mittlerweile Journalistenausbildung als etwas Wichtiges angesehen wird. Zu Beginn, da war es ja ein Begabungsberuf, da muss man gar keine Ausbildung haben, da muss man sich gar nicht damit befassen, da geht man in die Redaktion und beginnt zu arbeiten. Mittlerweile ist es praktisch selbstverständlich, dass junge, angehende Journalistinnen und Journalisten sich auch außerhalb der Redaktion aus- und weiterbilden wollen. Ich denke, das ist die größte Veränderung, das Bewusstsein, dass Ausbildung wichtig ist und auch was bringt. Die zweite große Veränderung ist logischerweise die Veränderung auch in den Medien, die die Ausbildung völlig umgekrempelt hat. Früher wusste man eigentlich bei der Ausbildung, was ein Journalist können muss. Heute weiß man das nicht mehr so genau, was denn eigentlich gefragt ist, wofür man diese jungen Menschen dann wirklich ausbildet. Und ich denke, es gibt einen dritten Punkt, das ist der Stichwort Bologna, das dazwischen kam in diesen 25 Jahren, das auch diese Ausbildung massiv verändert hat.
Ich schätze das zunächst einmal genau gleich ein. Also Ausbildung im Journalismus ist salonfähiger geworden, kann man sagen. Während vor 10 Jahren sogar noch Journalisten oft die Nase gerümpft haben und gedacht haben, ja, das ist ja nichts für mich, das braucht man so nicht. Learning on the job war angesagt. Hat sich das ein bisschen verändert? Dennoch müssen wir schon feststellen, also es sind immer noch nur etwa 30% der Schweizer Journalisten, die eigentlich eine Ausbildung an einer Schule, zum Beispiel an einem Matz, auch besucht haben. Also Minderheiten haben Ausbildungen besucht. Also der Durchschnitt ist durch den Journalismus gekommen, ohne eigentlich eine Journalistenschule besucht zu haben. Vielleicht einzelne Kurse, das ist ja auch schon viel. Da steht noch sehr viel Arbeit an, weil ich bin davon überzeugt, dass es der Branche sehr gut tut, dass es wichtiger wird denn je, diese Ausbildung.
Aber der Vorwurf ist in den Redaktionen ja immer noch zu hören, Journalismus ist etwas, was man nur in der Praxis lernen kann. Er hat sich offensichtlich etwas gelegt in den letzten 20 Jahren, aber ist immer noch zu hören.
Da müsste man definieren, was heißt Praxis. Praxis versus Wissenschaft, Praxis versus Reflexion. Was ist denn da der Gegensatz? Und ich denke, bezogen jetzt beispielsweise auf die Schweizer Journalistenschule, ist es ja sehr eng verknüpft mit dem Volontariat. Man braucht ein Volontariat. Man lernt, man hört vielleicht was am Matz am Montag in einem Kurs, übt dann am Dienstag in der Redaktion, kommt dann mittwoch mit Fragen zurück, diskutiert die wieder mit Kollegen und Dozierenden und optimiert dann am Freitag auf der Redaktion. Das ist so das Grundprinzip eigentlich.
Sie haben das Stichwort Bologna vorhin angesprochen. Bologna, wenn man das overall zusammenfassen müsste, könnte man auch von einer Verschulung des Studienganges sprechen. Da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wie wichtig ist denn Schule an der Schule?
Schule ist für mich wichtig. Also ich denke, Schweizer Journalistenschule, dieser Claim ist auch sehr bewusst gewählt worden. Wir sind eine Schule, in der man sich austauscht, in der man übt, in der man auf Wissenschaftsgrundlagen basiert diskutiert und darüber nachdenkt. Also es ist sehr starkes Tun und es ist eben keine wissenschaftliche Ausbildung.
Vincent Zwiesi, würden Sie das Verhältnis Praxis und Schule in Prozent ungefähr aufteilen in Winterthur?
Man muss zunächst einmal sehen, wir stehen eigentlich für ganz unterschiedliche Typen von Ausbildungen. Am Institut für angewandte Medienwissenschaften haben wir eine hochschulgebundene Ausbildung, also an der Fachhochschule, eine Grundausbildung. Da kommen die Leute auch zum Teil ohne große Berufserfahrung in das Studium, den Bachelor hinein. Und das ist ein Vollzeitstudium. Während 3 Jahren, so ist das vorgesehen, sitzen dort die Studierenden an der Schulbank, haben ein Semester lang ein Praktikum und werden dort mit wissenschaftlichem Wissen konfrontiert, aber auch mit Reflexionswissen, mit Praktikerwissen. Also wir haben Praktiker, die aus der Praxis eben kommen und ihr Wissen dort weitergeben. Und, das vergisst man oft, mit sprachlichem Wissen, also Deutsch, Französisch und Englisch wird dort unterrichtet. Also ein sehr starker, hoher Anteil an schulischem Wissen wird dort vermittelt.
Sie hören es also, man merkt es auch, wir sprechen hier von zwei unterschiedlichen Schulsystemen. Zum einen das IAM mit Bachelor und Master, klassische Fachhochschule halt. Und auf der anderen Seite das MATS mit diesem Diplomlehrgang. Silvia Egli von MATS, Sie haben es erwähnt, im Unterschied zur Winterthur ist eine Volontariatsstelle Voraussetzung für das MATS-Diplom hier in der Schweiz. Und vielleicht, um das noch kurz zu erklären, es gibt in der Schweiz auch noch ein drittes System. Es ist das Prinzip der journalistischen Lehre, so wie es die Ringier-Journalistenschule, die älteste Schweizer Journalistenschule übrigens, sie existiert seit Mitte der 70er Jahre, wie sie es praktiziert. Ich habe darum Hannes Pritschki, den Leiter der Ringier-Journalistenschule, gefragt, ob er denn das Verhältnis zwischen Lehre und Praxis beziffern könne.
Das ist etwa 65% praktische Arbeit auf der Redaktion, praktische Ausbildung und 35% in der Schule.
Wir haben ja Universitäten, Fachhochschulen, aber auch sonstige Schulen, die Journalisten ausbilden, die sehr viel Wert legen auf die Lehre. Da ist das Verhältnis mindestens umgekehrt. Schätze ich Sie richtig ein, Sie sind jemand, der das also verteidigen würde, dass die Journalisten möglichst viel arbeiten, auch während der Ausbildung?
Ja, ich möchte niemandem Vorschriften machen oder sagen, wir haben das absolut beste System. Ich denke aber, dass die praktische Ausbildung auf den Redaktionen und in den Ressorts absolut wichtig ist. Und ich denke, gerade diese Verschränkung in der Ausbildung von Learning by Doing und dann wieder reflektieren über was man jetzt in praktischen Erfahrungen alles erlebt hat, das ist eine ausgezeichnete Art, in diesen Beruf hineinzuwachsen.
Im Vergleich zu anderen Schulen wie dem MATS oder dem IAM müssen die Studentinnen und Studenten der Ringier-Journalistenschule also auch bei einem Ringier-Titel selbst arbeiten. Sie werden zu Volontären oder Volontärinnen im Haus. Ist das nun ein Fluch oder Segen, dass man derart an Ringier gebunden ist?
Ich würde sagen, das ist ein Segen. Vielleicht, wenn wir sehr pingelig sind, können wir vielleicht den einen oder anderen Nachteil auch noch zusammen herausfinden. Aber ich würde mal einen Vorteil so formulieren, die schulische und die praktische Ausbildung kommt aus einer Hand. Also das ist eine sehr enge Geschichte, eine sehr, die Rückmeldungen sind direkt, die Betreuung ist sehr intensiv, es gibt also keine Friktionen, es ist alles aufeinander abgestimmt.
Nun gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, die Ausbildung genieße bei Ringier nicht immer dieselbe Priorität. Es gab auch schon Jahre, da gab es keinen Jahrgang. Variiert eigentlich das Interesse an dieser Schule oder gibt es einfach zu wenig Nachwuchs?
Nein, das ist ein ganz anderer Grund. Wenn es mal so ein Jahr oder zweimal einen Ausfall gab, hatte das ökonomischen Hintergrund und das zeigt halt, die Schule, die Ringier Journalistenschule ist eine privat, absolut ausschließlich privat finanzierte Schule. Der Verleger investiert in Qualität, in Journalismus und wenn es dem Haus mal in einer Zeit nicht so gut geht und es sind ja animierte Zeiten im Journalismus seit, ich würde sagen, schon bald einem Jahrzehnt oder zwei, dann muss halt auch ein Familienunternehmen mal einen unangenehmen Schnitt vielleicht auch mal in der Ausbildung machen und ein bisschen zurückfahren. Das ist verständlich, aber im Moment haben wir wieder vollen Schub und das finde ich natürlich toll.
Hannes Britschki, der Ringier Verlag hat ein bzw. zwei Paradeblätter, der Blick und der Sonntagsblick. Nun sagen böse Zungen auch immer wieder, wer sich der Ringier Journalistenschule verschreibt, der verschreibt sich dem Boulevard, da hat Qualität gar keinen Platz. Wie wichtig ist denn die Ausbildung von Qualität in der Ringier Journalistenschule?
Das ist natürlich jetzt ein Kurzschluss, den ich absolut zurückweisen muss. Natürlich, der wird hier und da gemacht, aber jeder und jede, die eine Ahnung von der Branche haben, wissen, dass Boulevardjournalismus sehr viel mit Qualität zu tun hat. Boulevard gleich nicht Qualität, das ist ein alter Zopf, da hat nichts mit der Realität zu tun. Wer mal im Boulevard gearbeitet hat und wer weiß, was Boulevardjournalismus ist, weiß, dass es hier höchste Qualität braucht. Die Reduktion, die Kürze, die Knappheit, das braucht eine ungeheure Fertigkeit, eine ungeheure Qualität, dass man das sauber hinkriegt. Als Boulevard steht man im Schaufenster, mehr als andere Medien. Wir müssen uns also auch in den Facts, in der Recherche, in den Fakten sehr genau orientieren. Und uns wird super genau auf die Finger geschaut. Also wir müssen Höchstqualität liefern, damit wir gut im Markt stehen.
Herr Britschki hat es angesprochen, Qualität im Journalismus. Frau Egli von Matz, Sie betonen ja die Qualität immer wieder in Interviews. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich das lese, auch wenn ich Herrn Britschki zuhöre, wie will man Qualität lernen?
Qualität hat mit Wissen zu tun. Qualität hat mit einer entsprechenden Haltung zu tun. Und Qualität, denke ich, hat mit Arbeitsbedingungen zu tun. Diese drei Faktoren, die müssen irgendwie stimmen. Also das Wissen. Journalisten müssten heute noch viel mehr wissen als früher. Die Welt ist komplexer geworden. Die Medienwelt ist schneller geworden. Man muss selektionieren, man muss kommentieren, man muss bewerten, erklären. Das heißt, es braucht sehr viel Wissen, um dies im Alltag sehr schnell tun zu können, mit diesen schnellen Medien. Deshalb setzen wir am Matz eigentlich auch Wissen voraus. Für uns ist idealerweise Journalismus eine Zweitausbildung. Unsere Haltung ist, wer sich öffentlich äußert, muss was zu sagen haben, sollte vorher idealerweise studiert haben, ein Fachgebiet haben, in dem er einigermaßen viel weiß. Das ist Faktor Wissen. Faktor Haltung. Wir suchen Journalisten, die es wirklich wissen wollen. Wir nennen die www-Journalisten. Nicht im Sinn von Netzjournalisten, sondern wir wollen wissen, nicht wir wissen es schon. Und wir setzen uns auf der dritten Ebene ein, indem wir einerseits unsere jungen Leute versuchen zu imprägnieren, indem sie sich auch stark fühlen, wenn Kritik kommt, wenn sie Qualität liefern wollen, damit sie sich auch dafür einsetzen können. Und versuchen gleichzeitig auch im Gespräch mit Chefredaktoren und Verlegern das Thema Arbeitsbedingungen anzusprechen und bewusst zu machen, was eigentlich nötig ist, um guten Journalismus machen zu können.
Herr Wies, wenn Sie das hören, ich habe sehr viel Respekt vor diesen Aufgaben, vor denen junge Journalisten stehen. Es klingt eigentlich schon fast gar nicht mehr bewältigbar.
Ein bisschen nach eierlegende Wollmilchsau, meinen Sie?
Ja, man muss wahnsinnig viel können. Ich weiß nicht, ob ich fähig wäre, ich frage mich in solchen Situationen immer, ob ich das noch könnte.
Man muss natürlich sehen, Ausbildung ist ja nicht einfach irgendeinmal abgeschlossen, da sind wir uns sicher auch einig. Die journalistische Ausbildung ist ein lebenslanges Lernen. Wir an der Hochschule, wir setzen einfach darauf, dass wir eine gute Basis, eine Grundausbildung auch vermitteln. Und da ist mir ein Punkt schon wichtig, neben all dem, was Silvia Egli-Vonmack gesagt hat, dass ich eigentlich unterstreiche, die Irritation von außen. Und ich glaube, das ist das, was Wissenschaft auch leisten kann. Ich glaube, Qualität hängt sehr viel damit zusammen, sich selber in Frage zu stellen. Und das kann man eben weniger, wenn der Praktiker an die Hochschule kommt und sagt, was er so jeden Tag macht, sondern dass sie auch wissenschaftliches Wissen heranziehen, dass sie sich irritieren lassen, dass sie die Frage stellen, sind wir da auf dem richtigen Weg? Wie macht man das in Japan beispielsweise? Wie macht man das in Schweden? Welche Modelle gibt es dort? Das ist ein ganz wichtiger Beitrag auch der wissenschaftlichen Ausbildung. Dann aber bin ich selbstverständlich mit Hannes Pritschki davon überzeugt. Praxis lernt man am besten in der Praxis. Wir könnten noch 15 Jahre an der Hochschule praktische Ausbildung machen. Es wäre nie genug. Natürlich müssen Sie mal Interviewtechniken, Recherchetechniken und so weiter, das muss vermittelt werden. Genau gleich wie an anderen Journalistenschulen auch. Aber dann reicht das nicht. Dann müssen Sie unter Echtbedingungen das eigentlich lernen. Und deshalb erwarten wir eigentlich, dass Leute in die Praxis gehen und dort auch sich weiter ausbilden, on the job, aber vielleicht wieder zurückkommen. Das Modell Hochschule sieht ja auch vor, dass Leute an die Hochschule zurückkommen, zu einem Master beispielsweise, sich spezialisieren. Unsere Studierenden haben zum Beispiel die Möglichkeit, in Hamburg sich in einem Digital Journalism Master weiter zu spezialisieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch auf Neuchâtel gehen, auch da gibt es einen Master. Also ein lebenslanges Lernen.
Man kann auch
ans
Matz gehen, da gibt es auch einen Master New Media Journalism.
Wie sehen Sie, Sie breiten hier beide genau. Ihre Studiengänge aus. Man könnte jetzt auch einfach einwerfen, Sie beide haben nun einen Master aufgestockt, um noch mehr Studenten noch längere Zeit an ihre Schulen zu binden.
Das ist natürlich eine Reaktion auch auf den Markt, weil eben Ausbildung salonfähiger geworden ist und weil es eben auch Spezialisierung braucht. Denken Sie auch an die neuen Technologien, beispielsweise daran Datenjournalismus. Ich glaube, das sind Dinge, die man nicht in der Grundausbildung vermitteln kann. Da braucht es zum Beispiel statistisches Wissen. Woher sollen Sie das kriegen in dieser kurzen Zeit? Und da bin ich sehr der Meinung, dass die Schulen, also auch die Journalistenschule Matz, dass die auch solche Master anbieten, die Studierenden zurückgehen können und sich spezialisieren können. Da möchte ich überhaupt keine Weiterbildung dann ausschließen davon.
Die Frage ist dann immer, was bringen diese Weiterbildungen bis ans Lebensende? Auf der schulischen Ebene jetzt. Wenn man gesagt hat, im Journalismus ist dann die Praxis dann schlussendlich doch das Wichtigste.
Es ist doch eben das Zurückkommen, weg aus der Praxis, aus den Arbeitsbedingungen, aus dem Druck, sich zurückziehen können, mit anderen darüber reflektieren können, wie machen es die anderen.
Aber sollte man das nicht in einer guten Redaktion sowieso machen?
Das ist ja genau der Punkt, dass diese Möglichkeit heute so schwierig sich zu schaffen ist. Alle Journalisten sind ja eigentlich wie im Hamsterrad. Das sind die Arbeitsbedingungen, die ich angesprochen habe. Es gibt wahrscheinlich SRF, das noch am wenigsten in einem Hamsterrad drin funktioniert. Aber wenn ich mir vorstelle, wie wir früher, jetzt komme ich so in die Nostalgie, wie wir früher im Inlandröster des Tagesanzeigers Debatten führten, einen halben Tag, drei Vierteltage für eine Abstimmungsvorlage mit externen Gästen. Und da kamen immer wieder diese Experten rein und man hat sich mit dem Thema befasst und hat sich eine eigene Meinung gebildet. Das ist heute fast nicht mehr möglich. Und deshalb spüren wir immer wieder, dass für die Leute auch einfacher ist, sich mal auszuklinken, weil intern kann man sich diesen Freiraum fast gar nicht mehr nehmen.
Also verstehe ich das richtig? Sie sind beide der Meinung, dass die Journalistenschulen, die journalistische Ausbildung hier einen Teil übernimmt, welche eigentlich Redaktionen leisten müssten, aber nicht mehr leisten?
Ich würde das nicht in Abrede stellen, ja. Es wäre gut, wenn es an beiden Orten geschehen würde. Weil redaktionsintern im eigenen Team mit eigenen Fragen macht Sinn, aber auch mal wieder rauszugehen, mal zu hören, wie andere arbeiten, wie andere darüber denken. Es gibt Chefredaktoren, die sehr gezielt ihre Leute ans Matz schicken, weil sie sagen, da hören sie, es gibt noch viel schlimmere Arbeitsbedingungen. Es gibt auch die anderen, die sagen, ich schicke sie nicht sehr gern, weil da hören sie, wie es auch sein könnte. Es gibt so beides. Aber das heißt, rausgehen und sich vernetzen und schauen, wie denken die anderen.
In diesem Zusammenhang eine Frage. Wenn nun die SP wieder ruft nach mehr staatlicher Förderung der Presse, bekommen Sie dann nicht das Leuchten in den Augen, wenn Sie hier ja schon Presseaufgaben übernehmen, dass vielleicht von diesem Teil auch etwas an die Schulen abfallen könnte?
Also ich fände Finanzierung von Aus- und Weiterbildung, journalistische, die fände ich wirklich gut. Also diese indirekte Presseförderung. Und ich denke nicht, dass ich das gut finde, weil ich jetzt an dieser Stelle bin, sondern wenn man das Gesamtsystem und die Aufgaben, die Journalisten oder die Medien übernehmen in der Demokratie, wenn man sich das überlegt und sieht, wie schwierig heute wirklich umfassende Medien zu finanzieren sind, fände ich sinnvoll, dass dieser nicht gefährliche Teil der Aus- und Weiterbildung gefördert werden könnte, da würde ich das sehr unterstützen.
Interessant ist ja auch, dass der Bundesrat das genauso sagt. Das ist ein nicht heißes Eisen, das man anrühren kann. Ausbildung sagen alle, ja, ja, das braucht es. Und das wird auch kommen, da bin ich überzeugt. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es noch ein bisschen mehr braucht, dass wenn es zum Beispiel doch auch in Richtung direkte Förderung geht, ich denke, die Medienkommission denkt auch über solche Modelle nach, wo ja Silvia von Matrin sitzt, wenn es dann darum geht, einzelne Medienorganisationen auch zu fördern. Auch da holt dieser Ruf nach Weiterbildung dann die Branche wieder ein, weil ich denke, das muss auch eine Bedingung sein, dass eben eine Medienorganisation zeigen kann, wie sie ihre eigenen Leute aus- und weiterbildet. Ja. Das Zusammenspiel zwischen Weiterbildungsinstitutionen und eben der Branche kann nur dann funktionieren, wenn innerhalb der Medienorganisationen auch weitergebildet wird. Und daran muss natürlich eine Förderung gekoppelt sein.
Wenn wir das kurz zu Ende denken, dann läuft ja das darauf hinaus, dass es eine Vereinheitlichung der Ausbildung, vielleicht sogar eine obligatorische Ausbildung geben würde, dann müssten sie auch wieder zusammen an einen Tisch sitzen und diese Studiengänge bis zu einem gewissen Punkt vereinheitlichen.
Das finde ich nicht. Wir sprechen möglicherweise noch das Thema Diversity an. Vielleicht kommen wir noch darauf. Es gab ja von Gewerkschaftsseite dreimal Vorstöße, um die Journalistenausbildung zu harmonisieren, so hieß das. Und das hatte weder bei den Institutionen noch bei den Redaktionen noch bei den Verlegern den Hauch einer Chance. Es funktioniert schon rein schweizerisch nicht. Das System zwischen der Westschweiz und der deutschen Schweiz beispielsweise ist so unterschiedlich. Und auch die Ausbildung ist ja so unterschiedlich organisiert. Beide mit speziellem Erfolg, weil die Medien auch unterschiedlich funktionieren. Ich denke nicht, dass das eine Harmonisierung bedingen würde. Man müsste dann diskutieren, werden junge Leute gefördert oder werden Institutionen gefördert. Man kann auch Bildungsgutscheine geben. Also es gäbe da der Möglichkeiten viele, die ernsthaft diskutiert werden müssten. Und das wird in nächster Zeit auch getan, da bin ich überzeugt.
Das sehe ich genau gleich. Also wir haben mal ausgerechnet, es gibt 50 verschiedene Kombinationen, wie junge Leute in den Journalismus kommen. Und ich glaube, das ist auch gut. Es darf nicht das Modell Winterthur, das Modell die Journalistenschule Matz geben oder das Modell Hannes Pritsch, geringe Journalistenschule, sondern es muss eben einen vielfältigen Zugang geben können. Das soll auch so bleiben, ich glaube, das bleibt auch. Trotzdem kann man natürlich Anforderungen an Organisationen stellen und sagen, wie viel von eurem Budget gebt ihr dafür aus, eben junge Leute auch Kurse besuchen zu lassen. Da muss man dann nicht ins Detail gehen. Darf auch mal ein Sprachkurs sein, ein Interviewkurs, was auch immer. Aber dass überhaupt solche Veranstaltungen stattfinden, da wäre schon viel gewonnen.
SRF 4 News, Medientalk.
Ich möchte an dieser Stelle noch kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, das in den vergangenen Wochen für Aufregung gesorgt hat hier in der Schweiz. Es ist das Thema Frauenquote in Redaktionen. Der Anteil an Frauen sei viel zu gering, besonders beim Tagesanzeiger, hieß es. Wenn wir mal einen Blick auf die Absolventenlisten der vergangenen Jahre des MAZ und des IAM werfen, wie sieht es da aus?
Wir messen das ja, wenn ich beginnen darf damit. Und tatsächlich ist das so, ich habe mir die Zahlen gerade geben lassen. In den letzten Jahren von 2004 bis 2011 hatten wir einen Frauenanteil von 34%, die in den Journalismus gegangen sind, während es 41% Männer waren. Also eigentlich wählen eher Männer das Berufsfeld Journalismus als Frauen. Wir liegen aber immer noch im Durchschnitt, weil wir haben ja im Journalismus in der Schweiz einen Anteil von 35%. Er nimmt leicht zu. Wir haben Zahlen von 10 Jahren, da waren es noch ungefähr 30%. Es gibt eine leichte Feminisierung, aber ich kann mir vorstellen, dass es hier auch strukturelle Gründe gibt, andere Gründe, weshalb es Frauen im Journalismus nicht gleich wohl ist wie den Männern.
Ihre Zahlen sind besser, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Die sind eigentlich immer, über all die 25 Jahre oder fast 30 Jahre mittlerweile, fast immer 50-50. Also es sind gleich viele Frauen, mal 49-51. Und interessanterweise bei der Weiterbildung, vor allem beim Redaktionsmanagement und Leadership-Kursen, das sind so 10-12-tägige Formate, da sitzen deutlich mehr Frauen. Sehr interessant. Aber nachher in den Redaktionen nicht mehr.
Wie erklären Sie sich das?
schwierig. Also es gibt, ich denke, es ist zum einen sind es die Seilschaften, die männlichen Seilschaften in Chefredaktionen. Da kommen ja immer auch wieder dieselben Namen bei diesem Karussell. Das ist, der eine geht und kommt dann ein, zwei Jahre später wieder an einem anderen Ort. Da haben es Frauen schwieriger reinzukommen. Und dann ist sicher auch dann schon die Arbeitsbedingungen in den Redaktionen. Also wer ein bisschen Work-Life-Balance will, der überlegt sich wahrscheinlich zweimal, will ich dann tatsächlich in die oberste Spitze. Ressortleiterinnen, da gibt's hier einige. Und Chefredaktorinnen der ganz kleinen Zeitung, das gibt's auch. Aber wenn man dann wirklich in die großen Managementaufgaben geht, dann muss man sich wahrscheinlich mit Haut und Haaren reinlassen. Und das wollen, glaube ich, tendenziell die Frauen schon weniger.
Ich würde an dieser Stelle gerne ein konkretes Beispiel nennen. Beim Tagesanzeiger, wir haben es ja vorhin erwähnt, da sei das Problem besonders akut derzeit, das sagt die Frauenbeauftragte des Tagesanzeigers, Simone Meyer. Ich habe sie deshalb gefragt, wie denn das Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Redaktion derzeit sei.
Der Tagesanzeiger beschäftigt im Moment 22% Frauen. Das ist im Vergleich zu fast jedem anderen Schweizer Medium sehr, sehr wenig. Das bedeutet nämlich, wir haben 78% Männer. Es ist auf der rein redaktionellen Ebene, ist es gar nicht so schlimm. Dort arbeiten relativ viele Frauen, aber je höher man geht in die ganzen Führungspositionen und Etagen, desto dünner wird es.
Man muss ja auch zuerst einmal auf die Idee kommen, etwas zu unternehmen. Wie hat sich diese Idee eigentlich entwickelt?
Also es ist ja so, wenn die betroffenen Interessensgruppe nicht ein Bedürfnis äußern, dass sich etwas ändert, dann passiert gar nichts. Und es hat sich in den letzten paar Jahren, hat sich von unten her so ein gewisser Unmut breit gemacht, weil einfach mit großer Zuverlässigkeit, eben gerade wenn es um wichtige Positionen ging, fast ausschließlich Männer eingestellt wurden. Das war früher ein bisschen anders, minimal, aber doch ein bisschen anders, so dass man sich wohler gefühlt hat als Frau. Und deshalb haben sich dann im Winter, Frühling jetzt ein paar Frauen gefunden, als Vertretung der Gesamtredaktion, muss man dazu sagen, und haben beschlossen, wir nehmen das jetzt in die Hand. Und wir sind bei der Chefredaktion vorstellig geworden. Wir haben gemerkt, wir rennen da total offene Türen ein. Und schon bei unserem zweiten Treffen hat uns die Chefredaktion ein Papier vorgelegt, was sie selbst entworfen hat, nämlich die sogenannte Stauffacher-Deklaration. Und dieses Papier ist eine sehr schöne Setzung, weil es nämlich sagt, dass der Frauenanteil im Tagesanzeiger in den nächsten 3 Jahren doch, wenn irgendwie möglich, auf 30% erhöht werden sollte.
Das klingt ja alles wunderbar und zu tun gibt es ja dann folglich nichts mehr viel. Die Chefredaktion hat ja das alles selbst in die Hand genommen. Da müsste man jetzt sagen, es ist ja eigentlich alles gut.
Wenn das so wäre, wäre das super, aber es gibt jetzt natürlich die ganzen Einstellungsprozesse, die bevorstehen, zu begleiten und zu beobachten. Und es ist ja auch so, es bewerben sich tatsächlich immer noch mehr Männer als Frauen. Das heißt, wenn wir von der Frauendelegation und ich als Frauenbeauftragte, wenn wir jetzt bei einer bestimmten Stellenausschreibung, wenn wir da zum Beispiel eine Wunschkandidatin hätten oder wir wissen, jemand interessiert sich für diese Art von Stelle, aber sieht vielleicht das Inserat nicht sofort, dann gehen wir auf die Leute zu und sagen, hallo, hier, das gibt's bei uns, bitte eure Bewerbung möchten wir auf dem Tisch sehen.
30% Absichtserklärung, das klingt nach Quote. Ist eine Quote die richtige Lösung, um den Frauenanteil, sagen wir jetzt mal, dauerhaft zu erhöhen?
Also ich war früher auch immer total gegen Quote. Ich kam ja als junge Frau im Journalismus auch immer total gut gefördert vor. Wenn man älter wird und eben auch ein bisschen an die Karriere denkt, dann wird es immer schwieriger. Wenn man keine Quote oder keine Absichtserklärung, wie jetzt in unserem Fall, wenn man das nicht macht, dann passiert gar nichts. Also auf jetzt rein zu erwarten, dass sich da von selbst was tut, das hat irgendwie nichts gebracht. Also es ist ja beim Tagi nicht das erste Mal, dass das passiert. Es passiert so mit 20-jähriger Regelmäßigkeit wieder. Und man merkt eben auch jetzt gerade, es hat sich nicht viel getan. Also wir können jetzt niemanden bestrafen, wenn wir jetzt nach 3 Jahren diese Erhöhung des Frauenanteils auf 30% nicht erreicht haben. Wobei ich muss sagen, 30%, also ist jetzt nicht viel.
Sie haben Frau Meyer zugehört. Wenn man das so mitnimmt, könnte man einfach sagen, die Chefredaktion hat diese ersten Bewegung mit diesem Gegenangebot gleich den Wind aus den Segeln genommen.
Scheint so, so wie es interpretiert wird. Mich erstaunt, dass man mit 30% zufrieden ist, dass man das Ziel nicht ein bisschen ambitionierter steckt. Das erstaunt mich jetzt ein bisschen.
Trotzdem müsste man den Ball ja auch ein wenig an die Ausbildung zurückspielen können und sagen, müsste man eigentlich nicht schon von ganz Anfang, von früh an darauf Wert legen und sagen, hier besteht ein großer Unterschied, gerade im Informationsjournalismus bei den Tageszeitungen, da müsste man von Anfang an sensibilisieren.
Ich sehe die Sensibilisierung noch stärker auf der Weiterbildungsstufe, also bei Redaktionsmanagement-Lehrgängen, weil das hat mit Laufbahnplanung zu tun. Und da denke ich, da hapert es, dass man sich gar nicht überlegt, oft nicht überlegt oder zu wenig überlegt, wie kann ich dann Junge, weil die Jungen steigen ein, aber bleiben dann irgendwie stehen oder gehen wieder raus im schlimmsten Fall. Wie können wir die nachziehen, wie können wir die fördern? Das wäre für mich eine Managementaufgabe ganz stark.
Herr Wies, wie sehen Sie es? Wie ist es in der Wissenschaft? Da müsste man ja eigentlich auch aufjucken, wenn man solche Sachen hört.
Das wird natürlich als Problem gesehen, also die Untervertretung der Frauen im Journalismus, obwohl wir nicht wissen, ob wir mit Frauen eigentlich einen anderen Journalismus haben. Das muss man auch sagen, das ist nicht bestätigt, weil man nimmt auch an, dass auch das weibliche Geschlecht sich der Organisationskultur unterordnet. Wenn Sie also jetzt zum Beispiel in eine Sportredaktion gehen, wo eine sehr starke männlich dominierte Kultur herrscht, dann wird der Journalismus auch eher männlich. Aber trotzdem, wenn ich den Ball annehmen kann, oder was kann die Ausbildung machen, da bin ich ein bisschen ratlos. Vielleicht können wir sensibilisieren, das tun wir natürlich, indem wir auf diese Missstände aufmerksam machen.
Aber ein eigentliches Thema ist es nicht in der Ausbildung. Es gibt nicht...
Natürlich, weil es gibt breite Forschung dazu. Das ist von mir selber ein Thema, wo ich das immer wieder thematisiere, auch eben die Forschung dazu zeige, inwiefern gibt es weiblichen Journalismus. Und wir haben sogar Kurse angeboten. Gerade letztens war eine Veranstaltung mit Claudine Traber und Martina Leonards zur gendergerechten Sprache. Das Problem ist, wenn diese Kurse freiwillig sind, keine Männer sowieso nicht, aber auch Frauen besuchen solche Kurse. Ich glaube, die Sensibilisierung reicht allein nicht. Ich glaube schon, dass man auf der Managementstufe vielleicht mehr erreichen kann, vielleicht auch zeigen kann, wie man hier auch Taktiken anwenden kann, eigene Seilschaften anwenden kann und einfach auch die Appellation an die Verantwortung bei den Organisationen.
Wobei es ist ein genereller gesellschaftlicher Backlash, finde ich. Also das ist, wir schauen jetzt die Medien an, aber es ist generell, ist einerseits die gendergerechte Sprache, die ist ja wieder sehr stark in den Hintergrund geraten. Mhm. Es gibt am MAZ Journalistinnen, die haben Linguistik und Germanistik studiert mit Bachelor oder Master. Die können von sich sagen, ich bin Journalist und nicht Journalistin. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Also dieses ganze Sprachbewusstsein und das gesellschaftliche Bewusstsein, denke ich, das ist wirklich wieder auf dem Rückweg.
Sie beschäftigen sich ja sehr mit Diversität, mit Gender. Was mich etwas erstaunt bei dieser ganzen Diskussion, man spricht über Frauen und Männer. Wir leben aber in einem Land, in dem der Ausländeranteil nicht zu unterschätzen hoch ist. Man spricht aber nie über Ausländer und Schweizer in den Medien.
Das ist eigentlich mein grosses Thema, das mich seit Jahren umtreibt. Wenn man die Redaktionen auf diese Zusammensetzung hin untersucht, ist es ja noch viel schlimmer als Männer-Frauen-Verhältnis. Also es gibt ganz, ganz wenige, da sitzt einer der wenigen am Tisch offenbar. Dieser Punkt, der beginnt, glaube ich, wirklich schon bei der Ausbildung. Also das ist fast noch wichtiger als bei den Mann-Frau-Geschichte. Wie kriegen wir junge Menschen aus Kulturen in den Journalismus, in deren Kultur der Journalist gar nicht viel wert ist? Also das haben wir gemerkt, das ist eine der Grundfragen. Journalist sein ist in vielen Ländern gar nicht wirklich toll. Und die haben es dann in die Schweiz geschafft. Da suchen die Ausbildungsgänge und Berufe, die für sie mit mehr Prestige behaftet sind. Und wie kriegen wir das hin? Das Journalist hat ja auch in der Schweiz nicht wirklich hohes Prestige, das ist mir auch bewusst. Aber wie kriegen wir solche jungen Menschen, die begabt sind, hin, dass sie sich doch diesem Beruf zuwenden und dann auch aus ihrem Erfahrungsumfeld berichten? Also das finde ich eine der Hauptschwierigkeiten. Und das Zweite ist die Sprachbarriere, die tatsächlich eine ist. Vor allem jetzt bezogen aufs MAZ, die finden ja dann kaum eine Volontariatstelle. Wer stellt schon jemanden ein in die Redaktion, der nicht wirklich sehr gut Deutsch kann? Da wäre ich vielleicht Winterthur noch offener, diese aufzunehmen. Wir können ja nur die aufnehmen, die dann wirklich auch schon selektioniert sind. Also da sehe ich ein großes Problem, aber eines, das wir Gesellschaft zuliebe demnächst lösen müssten.
Weil sonst was passiert?
Weil sonst ein großer Teil der Bevölkerung sich nicht wirklich repräsentiert sieht in den Zeitungen und das in den Medien.
Es darf doch nicht sein, dass gewisse Gesellschaftsschichten, ich denke auch an Muslime, Religionszugehörigkeiten und so weiter, eigentlich bei den Machern gar nicht repräsentiert sind. Weil wir schon auch davon ausgehen können, dass so der Hintergrund, woher man kommt, auch ein bisschen einen Einfluss darauf hat, wie man die Welt sieht. Und wenn ich in Winterthur am Bahnhof stehe und mich rumschaue und mit welchen Menschen ich es in Winterthur zu tun habe, aber dann in die Redaktion gehe, sehe ich einen unheimlichen Clash. Und das darf eigentlich nicht sein. Ich nehme das gerne an, was Silvia Elgi-Vollmark gesagt hat. Da könnten tatsächlich auch hochschulgebundene Ausbildungsstätten ein bisschen Wert drauf legen und sagen, ja, wir könnten ja hier ein bisschen nachhelfen, wir könnten besonders auf diese auch zugehen und auch Bedingungen schaffen. Wir haben zum Beispiel Blinde, die bei uns studieren, das ist ja auch möglich. Warum nicht auch stärker darauf achten, dass vielleicht Sprachbarrieren ein bisschen niedriger gesetzt werden können und dafür eben hier ein gewisser Ausgleich schaffen könnten. Auch ein Bewusstsein dafür, dass es möglich ist.
Damit sind wir am Ende des heutigen Medientalks. Das Thema heute, die Lehrjahre des Journalisten. Zu Gast waren Silvia Egli-Vollmark, derzeit noch Direktorin des MAZ, der Schweizer Journalistenschule in Luzern, und Vinzenz Wiese, ist Professor am Institut für angewandte Medienwissenschaften an der ZAW in Winterthur. Am Mikrofon war Salvador Attasoy.
SRF 4 News, Medientalk.